entdecken Sie die faszinierende Welt der Bestäuberinsekten. Wildbienen, Honigbienen und zahlreiche andere Insekten sind essentiell für die Bestäubung einer Vielzahl von Wild- und Kulturpflanzen. Weltweit tragen sie maßgeblich zur Produktion köstlicher Früchte, gesunden Gemüses und des bei uns so beliebten Kaffees bei. Leider ist die Gesamtzahl als auch die Vielfalt dieser wertvollen Insektenarten rückläufig. Bereits heute sind 65 der über 550 in Deutschland beheimateten Wildbienenarten vom Aussterben bedroht, während weitere 197 Arten als gefährdet gelten. Die Ursachen für den Rückgang an Bestäuberinsekten liegen in einem Zusammenspiel vieler Faktoren, wie an der Zunahme intensiv genutzter Agrarflächen und dem damit einhergehenden Verlust vielfältiger Lebensräume für Insekten. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, fördert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 16 Verbundprojekte im Rahmen des Innovationsprogramms, des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und der Ackerbaustrategie. Unter der Bekanntmachung Schutz von Bienen und weiteren Bestäuberinsekten in der Agrarlandschaft werden gezielt Maßnahmen erforscht und entwickelt, die die Vitalität der Bienen verbessern und den Pflanzenbau sowie den Pflanzenschutz bestäuberfreundlicher gestalten. Diese Projekte setzen auf innovative Lösungen, um sicherzustellen, dass unsere heimischen Bestäuberinsekten auch in Zukunft ihre wertvolle Arbeit für unser Ökosystem und unsere Ernährung leisten können. Was genau in den Projekten passiert und woran geforscht wird, erfahren Sie in dieser Podcast-Reihe und auf der Webseite zur Vernetzungs- und Transfermaßnahme Beenovation. Mit dieser Maßnahme möchten wir Sie über die geförderten Verbundprojekte und die Ziele der Fördermaßnahme informieren. Tauchen Sie ein in die spannende Welt unserer Bestäuberinsekten. Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Beenovation. Mein Name ist Marvin Müller und ich werde heute zusammen mit unseren Gästen aus den Projekten NutriBee und Ocelli darüber sprechen, wie sich Pflanzenschutzmittel auf die Bienengesundheit auswirken können und welche Alternativen es zu Pflanzenschutzmitteln eigentlich gibt. Das tue ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe zwei Gäste hier in dieser Podcast-Folge. Das sind einmal der Herr Dr. Silvio Erler, stellvertretender Leiter des Instituts für Bienenschutz des Julius-Kühn-Instituts in Braunschweig und Projektkoordinator von NutriBee, und Herr Dr. Silvio Knäbe, Teamleiter der Ökotox-Feldabteilung von Eurofins Agrosciences Services und Projektpartner im Ocelli-Projekt. Ja, hallo und herzlich willkommen an Sie beide. Schön, dass Sie da heute dabei sind.
Hallo.
Hallo.
Ja, erstmal finde ich es sehr, sehr spannend, heute diese Aspekte von Pflanzenschutzmitteln und natürlich auch das alles im Hinblick auf die Bienengesundheit einmal zu diskutieren, denn das Thema gerade Pflanzenschutzmittel ist ja vor allem in der Öffentlichkeit und auch in den Medien in der Vergangenheit immer wieder ein brisantes gewesen. Herr Dr. Knäbe, da würde mich direkt mal interessieren, Pflanzenschutzmittel, also ich habe es gerade gesagt, die haben, muss man so ehrlich sein, in der Öffentlichkeit keinen besonders guten Ruf. Warum und wogegen werden diese denn in der Landwirtschaft überhaupt noch oder überhaupt eingesetzt?
Also als erstes würde ich damit beginnen, warum sie eingesetzt werden. Die Idee des Pflanzenschutzmittels, also die ersten Pflanzenschutzmittel, werden so ungefähr seit dem Ende des 19. Jahrhunderts benutzt, hauptsächlich im Weinbau. Das waren so die ersten Sachen, die benutzt worden sind. Und die Idee beim Pflanzenschutzmittel ist, zu gewährleisten, dass man, egal was für ein Jahr vorkommt, welcher Schädling vorkommt, in der Lage ist, den maximalen Ertrag zu ernten. So, das ist die Idee des Pflanzenschutzmittels. Und damit ein bisschen wie Doping beim Sport, egal wie die Bedingungen sind, man hat immer dieselbe Leistung. Man ist möglich, dieselbe Leistung abzurufen. Und da im Pflanzenschutzmittelbereich geht es dann immer um Ertrag. Also um Ertrag Wein, Ertrag Getreide, Ertrag von Biomasse zum Beispiel. Die Pflanzenschutzmittel, es gibt verschiedene Gruppen, die werden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Es gibt Gruppen, die sind dafür da, Insektenschädlinge zu bekämpfen. Das sind die sogenannten Insektizide. Dann gibt es Gruppen, die sind da, um Unkräuter, die man nicht im Bestand haben will, die Konkurrenten sind, in dem Pflanzenbestand, wie im Getreide oder so, zu bekämpfen. Das sind Herbizide. Und dann gibt es noch, das sind die Hauptgruppen. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die sind dafür da, dass man die Pflanzenkrankheiten bekämpft. Und das sind die Fungizide. Und es war eine große Errungenschaft in der Vergangenheit, also jedenfalls, dass man diese Pflanzenschutzmittel hatte. Als Beispiel die große Keule der Kartoffeln in Irland damals hat dazu geführt, dass mehrere Millionen Leute verhungert sind. Also im Moment ist es definitiv so, dass die Pflanzenschutzmittel uns eine Nahrungsmittelsicherheit geben. Die hat natürlich auch bestimmte Nachteile, und das ist halt sehr in der Öffentlichkeit, dass man damit auch eben nicht nur die Schädlinge im Prinzip trifft, sondern auch Nützlinge damit treffen kann und die damit Schädigung haben. Und darum ist es verpflichtend bei einer Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, dass die geprüft werden, bevor die überhaupt zugelassen werden können.
Aber können Sie diesen, ich habe es ja eben gesagt, also diesen schlechten Ruf in der Öffentlichkeit ein bisschen nachvollziehen oder glauben Sie, dass da einfach das Bild auch ein bisschen verfälscht ist?
Also es ist so, in der Vergangenheit war es definitiv so gewesen, dass Pflanzenschutzmittel ausgebracht worden sind, vorsorglich. Mittlerweile ist die Nutzung besser geworden. Das bedeutet, man versucht, Schadschwellen zu benutzen, um dann erst Pflanzenschutzmittel einzubringen. Aber basierend auf der Vergangenheit und auf der doch mittlerweile in der öffentlichen Diskussion angekommene Reduktion der Biomasse von Insekten, die natürlich da auch noch wieder führt, Reduktion von Vögeln, so gibt es eine Tendenz, im Prinzip nur Pflanzenschutzmittel dafür verantwortlich zu machen, dass das beobachtet wird. Und mittlerweile hat sich allerdings gezeigt, und das ist leider noch nicht in der Öffentlichkeit in der großen Breite angekommen, dass es nicht nur die Pflanzenschutzmittel sind, die dafür verantwortlich sind, dass es eine Reduzierung der Artenvielfalt gibt, sondern im Prinzip das ganze System Landwirtschaft und Landschaftspflege, das wir im Moment in Europa durchführen.
Ja, spannender Punkt. Jetzt haben Sie gerade schon ein bisschen ja auch über die Auswirkungen eben gesprochen. Da würde mich jetzt natürlich mal, weil wir sind hier im Binovation Podcast, natürlich interessieren, was das Ganze mit der Bienengesundheit zu tun hat. Herr Dr. Erler, Sie untersuchen ja am Institut für Bienenschutz des Julius-Kühn-Institutes die Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf eben Wild- und Honigbienen. Können Sie da mal ein bisschen was zu berichten? Also was tut da der Gesetzgeber zum Beispiel bereits für den Bestäuberschutz im Rahmen der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln?
Ja, also Bestäuber sind ja Insekten, wo die Bienen auch mit dazugehören. Und wie schon von Herrn Kneber erwähnt, haben wir in eigentlich allen landwirtschaftlichen Kulturen verschiedenste Schadorganismen. Und damit eben die Bestäuber, die ihre Bestäubertätigkeit ja vollziehen sollen für den auch Ernteertrag, dass die bei der Anwendung von so einem Pflanzenschutzmittel halt geschützt sind und nur möglichst die Schadorganismen abgetötet werden durch eine Anwendung, ist bereits bei der Zulassung von diesen Pflanzenschutzmitteln wird darauf geachtet, dass die Mittel nur so eingesetzt und dosiert werden, dass die Bestäuber geschützt werden. Und die Pflanzenschutzmittel sind verschiedene Gruppen, wie schon von Herrn Knebe eingeleitet, eben gegen Insektizide oder auf andere Pflanzen oder Pilze. Und all diese Mittel durchlaufen einen sehr strengen Zulassungsprozess in der EU. Und für jedes Mittel gibt es dann Auflagen beziehungsweise auch Hinweise für deren Bienengefährlichkeit. Das ist also in Fällen von Nektarkulturen wie Raps oder Obst. Und Raps ist zum Beispiel eine Trachtpflanze gewesen, die im Projekt Nutribiene eine sehr große Rolle spielt. Für diese Mittel, die können sich negativ auf Bienen auswirken und dafür gibt es dann halt auch bestimmte Auflagen, dass sie zum Beispiel eben nicht während der Blüte appliziert werden. Und damit profitiert am Ende der Landwirt, wie schon eingeleitet, durch einen stabilen Ertrag oder vielleicht auch einen höheren Ertrag, aber auch der Imker, wenn eben nicht appliziert wird während des Bienenfluges. Somit bekommen die einen halt ihre Blüten bestäubt und die anderen können Honig ernten. Und das ist vielleicht auch ganz relevant, weil wir im Endeffekt eben den Acker, den blühenden oder Obstanlagen oder Gärten, die brauchen wir halt auch für viele Bestäuber, weil sie konstant Tracht liefern, also Nektar und Pollen, den Bestäuber sammeln können.
Jetzt haben Sie gerade schon das Projekt Nutribi angesprochen. Können Sie dazu auch ein bisschen was erzählen? Also, was ist das für ein Projekt? Was machen Sie da? Was sind die Ziele und auch welche neuen Erkenntnisse erhoffen Sie sich?
Das Projekt Nutribi ist ein Projekt aus zwei thematischen Modulen und hat insgesamt 8 Projektpartner in ganz Deutschland. Also wir sind ein relativ großes Projekt aus universitären Einrichtungen, anderen Forschungseinrichtungen. Und in dem ersten Modul, da haben wir parallele Feldversuche und testen da zwei zentrale sogenannte Stressoren, also Faktoren, die Bestäuber stressen können, in dem Fall die Honigbiene. Und das ist zum einen eine Behandlung einer Trachtpflanze, also in dem Fall Raps, mit einem Pflanzenschutzmittel, aber unter eben realistischen Bedingungen, wie es in der Landwirtschaft auch normal angewandt wird. Und zum zweiten untersuchen wir Nahrungsstress, der für Bienen ja auch immer wieder diskutiert wird in der Landschaft. Und wo wir eben genau darauf geachtet haben, ist eben, dass die Versuche nach guter landwirtschaftlicher Praxis und auch nach guter imkerlicher Praxis durchgeführt werden. Also sowohl die Bienenhaltung nach Standardmethoden, wie das auch der Freizeitimker und Hobbyimker oder auch der Berufsimker macht, und aber auch eben nach guter landwirtschaftlicher Praxis von der Anwendung von diesen Mitteln. Und das zentrale Ziel eben zum Punkt Bienengesundheit, was ja auch im Fokus steht heute, ist, dass wir uns die Bienengesundheit von sogenannten Jungvölkern, also kleineren Ablegern anschauen und aber auch großen Wirtschaftsvölkern. Und das parallel eben auch auf Ebene von Einzelbienen, also nicht nur das gesamte Volk, sondern auch Einzelbienen mittels molekularbiologischer Untersuchungen, die Physiologie, den Stoffwechsel anschauen. Und aber auch ein Thema, was jetzt immer wichtiger wird, nämlich die Analyse des Mikrobioms von den Bienen.
Können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen? Also Sie haben gerade gesagt, es wird immer wichtiger. Warum?
Das Mikrobiom ist seit vielen Jahren, rückt es immer mehr in den Fokus, weil man immer mehr verstanden hat, dass für viele Organismen es nicht nur danach geht, was zum Beispiel an Nährstoffen aufgenommen wird oder auch vielleicht an Schadstoffen, sondern eben wie diese auch verstoffwechselt werden im Körper. Und da spielt das Mikrobiom dann doch eine immer mehr zentralere Rolle bei Stoffaufarbeitung und auch bei vielleicht Umwandlung oder Abbau von Stoffen. Und deswegen wird da sich jetzt immer mehr darauf konzentriert zu schauen, ändert sich das in der Zusammensetzung oder auch in Vorkommen von bestimmten Mikroorganismen des Mikrobioms, weil das Mikrobiom besteht meistens aus vielen verschiedenen Mikroorganismen, die dann im Darm in verschiedenen Abschnitten auch unterschiedlich vorkommen können. Und wenn das alles normal ist und dann passiert auch relativ wenig, dann ist man halt ja gesund, aber wenn halt tendenziellen Stressor auf den Organismus einwirkt, dann kann das zu Veränderungen im Mikrobiom führen und dann kann das auch dazu führen, dass der Organismus selber halt nicht mehr gesund ist oder gestresst ist.
Sie haben gerade gesagt, das wird immer wichtiger. Also ist das etwas, was in der Forschung in der Vergangenheit viel zu wenig stattgefunden hat?
Das kann man nicht so sagen, weil im Endeffekt Forschung ist ja auch dynamisch und vor vielen Jahren oder Jahrzehnten waren auch gewisse Analysen oder Messungen einfach nicht möglich technisch, die jetzt sehr viel erleichtert wurden, weil sie entweder auch kostengünstiger wurden, dass man eine höhere Anzahl von Proben damit analysieren konnte oder kann. Deswegen kann man das nicht so beantworten, dass das vernachlässigt wurde. Es sind einfach Themenfelder, die dann auch durch interdisziplinäre Forschung aus anderen Gebieten in ein vielleicht bis dahin nicht relevantes Gebiet übertragen werden wurden. Und gerade, ich glaube, das Buch hieß Darm mit Charme, damit kam quasi so das zuerst auf, dass es auch für den Menschen ja eine wichtige Sache ist, sich mal das Mikrobiom anzuschauen. Und dann haben natürlich andere Forschende auch festgestellt, dass man das vielleicht für andere Organismen auch analysieren sollte, weil man bisher vielleicht aber die Möglichkeiten nicht hatte, muss man sich dann da neu rantasten.
Und jetzt untersuchen Sie aber ja in dem Projekt nicht nur die Biene selbst oder die Bienengesundheit, sondern auch Nektar und Pollen. Können Sie dazu auch noch ein bisschen was erzählen?
Genau, also wir haben von den Pflanzen und von Bienen gesammelten Nektar und Pollen, den analysieren wir auch und haben den so mit beprobt. Und da geht es um ins Speziellen im Modul 1 um die Verteilung von eingetragenen Pflanzenschutzmitteln. Also die werden ja appliziert auf die Pflanze und dann können die ja potenziell mit eingetragen werden über eben Nektar und Pollen. Und können am Ende auch im sogenannten Larvenfutter vielleicht landen, also womit die Brut gefüttert wird von den Honigbienen. Und das wollen wir im Detail aufschlüsseln, wie viel kommt da vielleicht wirklich an, da aktuell diese Daten nicht ausreichend vorliegen und wir mit diesen Feldversuchen das eben realistisch durchgeführt haben und jetzt sehen wollen in den Messungen, wie sieht es eigentlich aus, um da einfach mehr Fragen mit Fragezeichen vielleicht klären zu können. Und um die Nahrungsqualität besser zu analysieren, das hatte ich ja schon gesagt, dass es das ein zweiter Stressor ist, wird im Modul 2 eine zentrale Pollendatenbank etabliert für die Analyse der jeweiligen Trachtsituation, also der Trachtpflanzen, die dann am Standort, wo wir den Versuch durchgeführt haben, vorlag. Und dafür kann diese Datenbank dann auch zukünftig genutzt werden. Und das ist ein Hochdurchsatzverfahren zur Pollenanalytik und das wird dann kombiniert mit einer künstlichen Intelligenz. Und da ist der Plan, dass das dann bisherige Analyseverfahren eigentlich in der Präzision der Analyse und auch der Geschwindigkeit um Vielfaches übertreffen wird. Aber da sind wir immer noch in der Etablierungsphase.
Da machen wir jetzt an der Stelle mal ein bisschen den, schließen wir mal den Kreis zum Anfang. Da haben wir ganz kurz schon mal angesprochen, Pflanzenschutzmittel und deren Zulassung. Und Sie hatten ja auch schon ein bisschen gesagt, die EU, die da strenge Vorgaben macht. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, Herr Dr. Knäbe, bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Wir haben in der allerersten Podcast-Folge schon mal mit der Frau Katharina Schmidt, auch aus dem Projekt Ocelli, gesprochen und ein bisschen was über die technischen Aspekte des Projektes erfahren. Können Sie da vielleicht auch nochmal einen kurzen Einblick geben, ja, wie das Produkt von Ocelli die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln dann zukünftig verbessern kann, sodass auch unerwünschte Effekte auf Bestäuberinsekten zum Beispiel rechtzeitig erkannt werden können?
Interessanterweise ist das nicht die einzige, also die einzige Chance, die das Projekt, also die das, dieses Ocelli-Projekt hat. Die Idee ist eigentlich, die geht noch ein bisschen weiter. Zum einen ist es so, dass wir bei der Durchführung von Versuchen für Pflanzenschutzmittel, da geht es darum, dass man versucht, die Versuche so durchzuführen, dass sie so standardisiert wie möglich sind, dass jetzt im Prinzip die Behörde, wie jetzt zum Beispiel ZKI, von verschiedenen Firmen, also Kontraktlaboren oder auch den Pflanzenschutzmittelherstellern, die selber eigentlich noch Versuche durchführen, teilweise, die Versuche vergleichen können, dass man halt immer dieselben Bedingungen hat. Was wir aber bei diesen Versuchen machen, ist im Moment, wir nehmen immer Momentaufnahmen. Wie viele Bienen fliegen jetzt? Wie viele Bienen sterben heute? Und das mit dem, wenn das Ocelli-Projekt abgeschlossen ist und das auch funktioniert und bezahlbar ist, das ist noch ein bisschen ein Problem, Kosten, dann wäre man in der Lage, so einen Versuch kontinuierlich zu betreuen. Das heißt, ich bekomme nicht nur die Information, wie viele Bienen fliegen raus, wie viele Bienen fliegen rein, sondern ich bekomme auch die Information, wie viel Pollen, also Nektar nicht, aber Pollen wird von den Bienen gesammelt, was mir dann wieder eine Information geben kann, was für eine Exposition gibt es. Also das, was das JKI durchführt, das Projekt, die können sich sehr gut ergänzen, weil die sagen, so, wenn ich so viel gespritzt habe, erwarte ich so viel und ich kann dann wirklich sagen, ja, ist das so viel oder nicht, weil auch diese Werte sind sehr abhängig von der Temperatur. Wenn es zu kalt ist, fliegen keine Bienen. Wenn es zu trocken ist, gibt es wenig Nektar. Also es gibt da ganz viele Faktoren, die solche Sachen beeinflussen. Und im Moment ist die Realität bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, man versucht zu regulieren für den allerschlimmsten Fall, der jemals passieren kann. Und das ist natürlich immer sehr kompliziert, weil wenn ich immer vom allerschlimmsten Fall eingehe, der jemals passieren kann, dann kann es halt sein, wie beim Berliner Flughafen, ich brauche 20 Jahre, bis den Flughafen fertig zu bauen. Was nicht unbedingt die Realität ist. Entschuldigung. Darum ist es so, dass man versucht, jetzt mehr elektronische Erfassungsmethoden einzubinden. Und weitergehend, das, was ich vorher erwähnt habe, geht dann so, es wird auch versucht, jetzt bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln auch Modelle zu benutzen. Modelle haben einen großen Vorteil. Wenn ich erstmal Daten erfasst habe, kann ich ganz viele Szenarien durchlaufen. Also ich kann sagen, was passiert, wenn ich das 100 Jahre lang hintereinander mache? Was passiert, wenn es ein sehr trockenes Jahr ist? Was ich natürlich nur sehr bedingt im experimentellen Versuch machen kann. Das heißt, mit den Daten, die ich bekomme von Elektronen, kann ich erstmal nachprüfen, sind die Angaben, die ich im Modell annehme, sind die korrekt? Und kann dann das Modell so gut wie möglich machen, um dann im Prinzip eine Abschätzung zu geben, hat das Mittel langfristig ein Problem oder hat das Mittel nur in einer bestimmten Landschaft ein Problem? Also wir sind mittlerweile so weit, dass wir sogar schon Landschaften bewerten können, was sehr, sehr gut ist, weil theoretisch könnte man auch versuchen, das ist aber wirklich in einer nicht so ganz nahen Zukunft, Pflanzenschutzmittel zuzulassen für Landschaften. Weil es gibt Landschaften, da ist es gefährlicher für Bienen, weil es dann halt nur noch den Raps gibt, der eventuell gespritzt wird. Und es gibt Landschaften, da ist es weniger gefährlich für die Bienen, weil es noch ganz viele andere Sachen gibt, die ringsherum blühen. Beziehungsweise Landschaften, bei denen sehr viel mehr Blühangebot ist. Am Ende vom Jahr, während einer Agrarlandschaft, wo es nur noch Weizen und Mais gibt, dann ist relativ wenig da für die Bienen. Die halt, man sieht, das ist jetzt wieder zurück zum Projekt Nutribi. So eine Landschaft hat einen riesengroßen Einfluss drauf, wie erfolgreich eine Biene oder auch eine Wildbiene ist. Weil natürlich die Biene hat einen riesen Vorteil gegen der Wildbiene. Wenn es der Biene schlecht geht, im Zweifelsfall kommt ein Imker und füttert sie. Bei der Wildbiene ist das leider nicht so. Das heißt, dass eigentlich unser Augenmerk mindestens genauso, wenn nicht noch mehr, auf der Wildbiene ruhen sollte, um zu gucken, ob eine Landschaft gut oder schlecht ist für die Bestäuber.
Aber wenn ich jetzt so viele Szenarien modellieren kann, macht es dann den Zulassungsprozess nicht ziemlich komplex?
Das wäre jetzt die Frage für das JKI, dass die jetzt eine Bewertung machen. Also ganz kurz noch zu erklären. In Europa gibt es 2 Stufenzulassungen. Erst wird der Wirkstoff zugelassen. Das passiert in Europa. Und dann gibt es eine zonale Zulassung für 3 Zonen. Das ist eine zentrale Zone. Da ist Deutschland mit dabei. Eine südliche Zone. Da ist zum Beispiel Frankreich und Spanien. Und eine nördliche Zone. Das wäre Dänemark, Schweden zum Beispiel. Und die Zonen entscheiden dann extra nochmal für das Mittel. Also es ist jetzt nicht so, selbst wenn die EU sagt, Glyphosat wird zugelassen, bedeutet das noch nicht, als Beispiel, jetzt gerade ein aktuelles Beispiel, dass Glyphosat auch in allen Ländern in Europa zugelassen. Ein Land kann immer noch sagen, nein, wir akzeptieren die Zulassung dieses Pflanzenschutzmittels nicht, weil es besonders gefährlich ist unter unseren Bedingungen. Also bloß das zum Verständnis. Also das ist jetzt, es ist wie immer mit dem Leben, ist immer mehr komplex, ist leider nicht nur schwarz und weiß.
Ja.
Und jetzt ganz kurz nochmal, also die Frage, dass es sehr komplex ist, das ist korrekt, aber auch jetzt ist es sehr, sehr komplex, die ganze Sache. Also nur die neue Richtlinie, wie man Pflanzenschutzmittel, also man bewertet, wie viel, ob das Mittel einen Effekt hat auf die, als Bestäuber, das sind fast 1000 Seiten, die man durcharbeiten muss, um in der Lage zu bewerten und eine Bewertung abzugeben. Und das ist nur die Bestäuber. Also es gibt dann noch bodenlebende Organismen, es gibt dann noch andere Nicht-Zielorganismen, also die nicht Schädlinge sind, das wird genannt Nicht-Zielorganismen, die dann auch noch vorkommen, die dann auch noch bewertet werden müssen. Dazu kommt noch die Wirbeltiere, die Vögel, also die Vögel, die Kleinsäuger oder die Säuger und der Mensch. Also es ist ein riesengroßes Spektrum, das da abgedeckt wird. Und das macht es halt jetzt schon sehr, sehr komplex.
Okay. Jetzt hätte ich noch eine kurze Frage. Sie hatten am Anfang gesagt, da müssen wir jetzt einmal vor die Diskussion um diesen Zulassungsprozess gehen. Aber Sie hatten ja gesagt, mit Ocelli versuchen Sie eben diese Standardisierung zu ermöglichen. Bedeutet das, dass man dann von Ihnen Daten bekommt oder liefern Sie Technik tatsächlich, dass man vor Ort eben Messung nach immer den gleichen Parametern machen kann?
Nee, also das Ocelli-Projekt, das bestehen ja mehrere Partner. Die Katharina Schmidt, das ist die Geschäftsführerin der Gruppe APIC. Das ist die Firma, die das Gerät entwickelt hat und zur Verfügung stellt.
Mhm, genau.
Die Firma, für dich arbeitet, wir sind ein Kontraktlabor, also wir testen das. Das heißt, wir nutzen das Gerät für die Versuche. Mit unserer Gruppe zusammen, wir versuchen schon gleich zu sehen, inwieweit das Gerät nützlich ist für die Versuche, die wir durchführen.
Haben Sie da schon erste Erkenntnisse oder Ergebnisse sammeln können?
Ja, wir haben schon die ersten Versuche durchgeführt und für uns geht es darum, wir haben auch eine Umgebung, in der wir es nutzen können, das nennt sich gute Laborpraxis und da gibt es bestimmte Anforderungen. Es muss reproduzierbar sein, ich muss die nachweisen können, dass die Werte, die ich wirklich finde, dass die wirklich auf der Realität basieren, nicht nur ein Artefakt sind. Besonders da ja das Zählgerät, das funktioniert ja mit künstlicher Intelligenz. Das bedeutet, das Gerät lernt zu sehen, das ist eine Biene und die bewegt sich in die Richtung und dann darauf wird dann gezählt und das müssen wir halt überprüfen und da war das wichtig für uns zu gucken, ob das Gerät für so einen Versuch nutzbar ist, das ist es. Wir haben auch die ersten Ergebnisse vorgestellt, vor 2 Jahren unsere allerersten Ergebnisse und dieses Jahr haben wir wieder Versuche durchgeführt, um zu gucken und es funktioniert. Also es ist möglich zu funktionieren. Das Problem ist bloß für uns wieder, das ist eine neue Technik und um die zu etablieren für Versuche, die in der Zulassung genutzt werden, muss das auch von der Behörde, wie zum Beispiel der JKI, akzeptiert werden, dass die Ergebnisse, also es ist immer, für uns ist es immer so, es ist ein bisschen wie Grundlagenforschung. Wir versuchen, was einzubringen, dann wird es von uns vorgestellt, auf wissenschaftlichen Tagungen, beziehungsweise auch in der regulatorischen Welt und dann wird das, wenn es gut läuft, in eine Richtlinie eingearbeitet. Also es gibt da zum Beispiel jetzt Richtlinien, eine Richtlinie, da wird einer Biene ein kleiner Chip auf dem Rücken geplant und dann wird jede Biene verfolgt. Wie oft fliegt die, wie lang fliegt die? Und das kann natürlich auch bei so einem Zählgerät passieren. Dann sagt man, wann möchte das? Und wir vergleichen gleichzeitig auch, ob die Versuche, so wie wir durchführen, dieselben Aussagen treffen. Und wir müssen sagen, die Aussagen, die wir treffen mit den Momentaufnahmen, sind sehr ähnlich. Aber der Vorteil ist natürlich von der kontinuierlichen Beobachtung, vielleicht übersehe ich dann doch was, also ich habe eine hohe Sicherheit. Und ich kann es auch benutzen für zum Beispiel Monitorings. Ich könnte plötzlich mal 100 Bienenstöcke vergleichen, wie viele fliegen da rein, wie viele raus, könnte eine ganze Landschaft bewerten, was ja auch das Ziel ist, tragen genug Pollen ein, weil das Gerät ist in der Lage auch zu sehen, wie viel Pollen wird eingetragen Und im Moment wird daran gearbeitet, auch wenigstens zu klassifizieren, was für Pollen ist es. Also ich könnte dann sagen, ist die Landschaft gut für die Bienen zum Beispiel, beziehungsweise es könnte auch eingesetzt werden, etwas preiswerter, als das jetzt möglich ist, wenn jemand immer hingeht, für ein Monitoring von einem Bienenvolk über größere Flächen, über ganz Europa, wenn man es wollte, wenn jetzt ein neues Pflanzungsmittel zum Beispiel zugelassen wird.
Ich finde das immer total spannend, wenn man das hört, was mittlerweile möglich ist. Sie hatten gerade ja schon KI angesprochen, aber auch durch moderne Sensorik, also welche Grundlagenforschung haben Sie eben schon gesagt, aber welche Grundlagen man überhaupt schaffen kann, um darauf eben dann aufzubauen und in der Praxis tatsächlich etwas zu verbessern. Das wäre auch so ein bisschen meine nächste Frage und schließe dann diese Podcast-Folge auch ab. Der Herr Erler, der hat am Anfang auch mal gesagt, gute landwirtschaftliche Praxis, und ich glaube, Sie hatten gesagt, gute Imkerpraxis, wenn ich mich richtig erinnere. Und Herr Knebe, Sie hatten gerade auch schon von praktischer Seite gesprochen. Wenn wir uns das mal angucken, also gerade in der Landwirtschaft gibt es ja mittlerweile auch die Diskussion um eben alternative Konzepte der Landwirtschaft und auch die Überlegung, also wie kann man Landwirtschaft verbessern, was kann man so alles tun, welche Maßnahmen gibt es da? Was wären denn so, ja, für Sie persönlich Ideen oder auch moderne Ansätze vielleicht, wie man Pflanzenschutz und Bestäuberschutz auch noch besser in Einklang bringen kann als bisher? Herr Erler, wollen Sie vielleicht beginnen?
Das kann ich gerne machen, danke. Also wie gerade schon von Herrn Knebe gesagt, ist Pflanzenschutz eine komplexe Sache und es ist auch nicht unbedingt vollstatisch für Jahrzehnte, sondern da gibt es auch immer wieder neue Richtungen und neue Ideen, und das sind eben verschiedene Institutionen, die da auch an der Optimierung arbeiten, auch an der Optimierung von Pflanzenschutzmittelanwendungen, um eben die Risiken immer weiter zu minimieren. Also das ist schon mal die eine Seite, und die andere ist natürlich auch, dass die Maßstäbe für die Zulassung von eben Wirkstoffen und Präparaten, wie wir das gerade schon gehört haben von Herrn Knebe, dass die halt auch strenger geworden sind in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, besser gesagt, und dass darüber schon mal, also dass das Risiko für eben sogenannte Nichtzielorganismen, wo Bestäuber mit dazugehören, dass es immer mehr reduziert wird. Das ist schon mal die eine Seite. Aber es gibt halt auch noch andere Konzepte, zum Beispiel die Landschaft, was wir auch schon hatten, das Thema, dass nämlich es verschiedene Forschungsansätze gibt, die Landschaftsstrukturen mehr zu fördern, und sogenannte Umsetzungsmaßnahmen, dass diese effektiver werden. Also wie kann man die Landschaftsstruktur optimieren? Und das sind zum Beispiel verschiedene Blühstreifenkonzepte. Das hat man in den letzten Jahren ja auch immer wieder gehört, mit verschiedenen Saatgutmischungen, die dann regional angepasst sind und eben für die verschiedenen Bestäubergruppen auch optimiert sind, dass es eben nicht nur für die Honigbiene optimiert ist, sondern, wie wir auch schon gehört haben, eben auch für Wildbienen oder andere Bestäuber relevant ist, dass also alle profitieren können. Die Biodiversität in der bestimmten Landschaft, die vorhanden ist, diese eben gefördert wird. Dann gibt es auch Möglichkeiten, Nisthilfen für Bestäuber in die Landschaftsstrukturen einzubauen oder überhaupt Habitatstrukturen diverser zu gestalten, dass mehr Bestäuber davon einen Vorteil haben. Wenn wir jetzt aber zur Landwirtschaft zurückgehen, dann gibt es halt auch andere Ansätze, dass man halt vielfältigere Fruchtfolgen hat, dass man dann halt auch mehr Trachtpflanzen drin hat, dass man eben nicht sogenannte Trachtlücken hat, was meistens Spätsommer, Herbst, dann ist es einfach dann die Hauptkulturen, wie zum Beispiel im Frühjahr Raps, ne? Da sind große Teile von Deutschland komplett gelb und in der Zeit gibt es ganz, ganz viel Nektar und Pollen. Aber eben gegen Ende des Landwirtschaftsjahres, da gibt es dann halt nicht mehr so viel Trachtpflanzen. Und dass diese Lücken besser geschlossen werden, dass eben verschiedene Bestäuber davon profitieren können. Das wären auch Konzepte, an denen man, denke ich, arbeiten kann. Und was noch so ein dritter Teil ist, neben eben dem Teil Pflanzenschutz, dem Teil Landschaft und Landwirtschaft, ist halt am Ende aber auch die Kommunikation. Also das Thema hatten wir heute am Anfang auch schon. Dass eben auch die Kommunikation noch besser wird zwischen Landwirten und Imkern, weil es ist halt ein emotionales Thema, Pflanzenschutz.
Ja, auf jeden Fall.
Und das wäre natürlich vielleicht auch noch dann der dritte Teil, dass man das noch weiter optimiert, dass die Kommunikation zwischen Landwirten und Imkern vielleicht noch ein bisschen besser wird, dass das gegenseitige Verständnis auch für die jeweiligen Probleme oder Gedanken, die sich die jeweiligen Parteien machen, dass man da noch dran arbeiten kann mit eben auch Aufklärungssachen, Aufklärungskampagnen, wie eben auch jetzt über so Binnovation, dass eben Informationen nach draußen getragen werden aus diesen Forschungsprojekten in dem Bereich Bienengesundheit oder zum Beispiel auch Pflanzenschutz.
Ich kann mich dem ehrlicherweise nur anschließen. Es ist sehr, sehr umfassend beantwortet worden. Was vielleicht jetzt noch ein bisschen noch dazukommt, ist, was man auch tun sollte, auch zum Verständnis, was jetzt eigentlich beginnt und wo ich eigentlich ein gutes Beispiel gefunden habe, war Glyphosat, weil man auch mal eine Bewertung gemacht hat, was passiert denn, wenn man dieses Mittel nicht mehr anwendet? Also jetzt nicht nur immer nur, es wird schlechter, es wird besser, sondern sagen, okay, und das ist auch ja die Idee von Nutribi, wenn man Pflanzenschutzmittel anwenden muss, aus was für einem Grund auch immer, was ist denn die Alternative, wenn man sie nicht anwendet? Weil im schlimmsten Fall würde das bedeuten, es gibt halt dann keine Landwirtschaft oder die Kultur gibt es nicht mehr. Und das ist durchaus nicht immer eine Lösung. Also muss man ehrlicherweise auch sagen. Was mir noch einfällt, ist halt die Reduzierung von Dünger, weil der natürlich einen riesengroßen Einfluss hat auf die Pflanzengesellschaften, auch teilweise die Wildkräuter, die halt auf den Feldern vorkommen. Und vielleicht sich nochmal, dass man sich nochmal überlegt, ob bestimmte Schadstellen wie hoch die sein oder wie niedrig die sein können. Was durchaus auch dazu führen könnte, dass es ein mehr Blütenangebot gibt. Wenn Sie sich vorstellen, ein Drittel der deutschen Fläche ist Ackerland. Wenn auf dieser Drittel der Fläche nur auf einem Quadratmeter eine Blume mehr ist, das ist eine gigantische Menge von Nektar und Pollen, wenn es halt also eine Nektar- und Pollenpflanze ist. Es gibt ja solche Pflanzen, die nur Nektar oder nur Pollen haben. Dann ist es eine gigantische Menge von Blüten, die zur Verfügung stehen. Also es muss nicht mal diese große einheitliche Fläche sein. Es geht auch, wenn man über große Flächen wenige, aber eben große Flächen wenige Pflanzen sind trotzdem viele Pflanzen, die dann halt von Bestäuber im Prinzip angeflogen werden können.
Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Sie haben es mir jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge eigentlich relativ einfach gemacht, weil Sie das Thema nochmal so schön zusammengefasst haben. Finde ich super, vielen Dank dafür. Mir bleibt eigentlich abschließend auch nur noch zu sagen, also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass das Thema Pflanzenschutzmittel, Zulassungsprozesse und so weiter und auch die Forschung dazu ein wirklich komplexes Thema ist, aber man sieht, finde ich, sehr schön einen Weg hin zu einem Ziel. Also das haben Sie auf jeden Fall sehr, sehr schön veranschaulicht, dass es da also durchaus ein klares Ziel gibt, wo wir hinkommen wollen und der Weg dahin, der ist oder wird auch gerade bereitet. Ja, vielen Dank erstmal an Sie beide für die Teilnahme an dieser Podcast-Folge und vor allem auch die spannenden Einblicke in Ihre Projekte. Dankeschön.
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 Ja, unsere fünfte und letzte Folge des Binovation Podcasts, die dann als nächste erscheint, die dreht sich rund um das Thema Biodiversitätsmanagement. Und auch da haben wir wieder spannende Gäste zugeschaltet, die uns einmal erklären, wie die Agrarlandschaft bestäuberfreundlicher gestaltet werden kann. Freue ich mich sehr drauf, unbedingt dann einschalten. Und wenn Sie keine Neuigkeiten mehr aus den Projekten verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch auch gerne den Binovation Newsletter oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Die Anmeldung hierzu finden Sie auf der Webseite www.binovation.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu allen Projekten und können direkt Kontakt zu den Projektteams aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.